bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I...
Genau, und dann ich so, und dann du so.
Und ich sag, trinkst du Uso? Was trinkst du so?
Oh, und ja, wir alle dann so. Gadgetfunk 152, herzlich willkommen zurück in der Show. Doch, das stimmt. Nein, es stimmt. 152, ich habe geguckt. Guck doch selber, du so.
Ich so, Uso. Weniger Uso, dann du so. Ah, weißt du, warum
ja.
ich durcheinander gekommen bin, weil die eine Folge nicht veröffentlicht
hat. Ja, vorauseilender Gehorsam war. Irgendwer hat da die Shownotes schon wieder, aber ich hab's kontrolliert.
Ja, und du sagst nichts für dich, wenn ich hier ein neues Projekt anrege mit 153, aber 3 und 2 ist ja auch
immer
dran, wenn ich schon muschel, ne? Sorry. Hallo Carsten.
Heiko, du verwirrst mich heute nicht nur ob deines Äußeren. Diese gespielte, die gespielte Seriosität.
Ja.
Und es manifestiert sich wieder, dass alles nur gespielt ist, weil du bist gar nicht seriös.
Nee, ich bin ja alles andere als seriös, aber ich
denke, ja.
Ich gehe mit strammem Schritt auf die 50 zu und dann darf ich auch mal ein Hemd tragen auf der Arbeit.
Ja, und dann du so und alle so,
schon wieder Uso.
Bei eine Uso. Tüte Mitleid für den armen Heiko und die alten Knochen. Ja, ja, ist schon...
Nur weil du die 50 schon hier bravourös passiert hast, ja?
Ach, das ist schon so lang her. Und ich erreiche die jungen Leute nicht mehr, habe ich festgestellt.
Oh, dann solltest du ein Beispiel an der AfD nehmen. Die erreicht die ziemlich gut.
Oh,
übrigens,
oh,
by the way, fällt mir gerade so spontan ein.
Ja, das war nicht, was ich hören wollte.
Ja,
Entschuldigung. Ja. Nein, ich sprach am Wochenende mit meiner Tochter und die hat sich geoutet, dass sie unsere Folgen hört. Scheiße, jetzt habe ich den Salat. Aber sie meinte, es sei fast wie im echten Leben. Manchmal hört sie einfach weg, weil sie nicht versteht, was ich da rede. Ja. Okay.
Dieser WTF-Moment, ja. Sie versteht nicht, was du, aber du verstehst wahrscheinlich umgekehrt genauso wenig manchmal, was sie redet.
Das ist witzig, doch wenn sie mit mir redet, ich habe zwei von der Sorte, wenn sie mit mir reden, dann verstehe ich sie schon meistens, also zumindest so akustisch. Wenn die nicht aufpassen oder merken, dass ich dabei bin, dann ändert sich das Slang hart und dann verstehe ich ganz, ganz schnell nicht mehr viel. Aber sie scheinen sich echt zusammenzureißen und ein Hochdeutsch oder sowas ähnliches zu sprechen, damit ich mitkommen tue. Nee, wahrscheinlich, weil sie wüssten, dass ich mich sofort echauffieren würde. Ich glaube, das ist viel mehr der Grund. Ja.
Okay.
Aber ich glaube, sie meinte es eher so inhaltlich, dass ich über Dinge rede, die, ja. Wir müssen einfach mehr zurück an die, runter an die Basis wieder. Wir sind viel zu tech-lastig. Die Menschen verstehen uns nicht mehr.
Du meinst, wir erreichen einfach die Menschen nicht mehr.
Aber
das sind wir nicht die Einzigen gerade, die was zu sagen haben und nicht verstanden werden.
Wir müssen viel mehr Prozessorgeflüster wieder hochholen und viel mehr über Prozessorkerne und Lötzinnzusammensetzungen und sowas reden.
Hold my beer, da hätte ich eine Idee. Denn Apple hat dazu ja einiges an Futter geliefert. Nee, da gehen wir nicht drauf ein. Oder willst du kurz über den neuen MacBook sprechen? Neu in Anführungszeichen.
Mach du, ich hab's nur überflogen. Also ich, schwarz sind sie jetzt. Schwarz und fingerfrei.
Auch. Fingerfrei, genau. Es gibt keine Touchbar mehr. Ist jetzt endgültig tot.
Und es gibt keine Tapser mehr.
Wie meinst du Tapser?
Das Fingerabdrücke. Fingerabdrücke auf dem Schwarz. Die hatten wohl schon mal ein Schwarzes. Das war sehr fingerabdruckfreundlich. Und was ich mir gemerkt habe, ist, dass die schwarz sind, dass es jetzt einen M3-Prozessor geht, also wirklich gibt, jedes Jahr ein bisschen schneller. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass angeblich keine Fingerdapser mehr.
Ach, das wäre natürlich super. Ja, jetzt wo du es sagst, es gab zwischendurch immer diese MacBook-Varianten als die Zeit mit der Schwarz und Weiß. Ich erinnere mich, die Familie Ripke hat die Dinger damals mal mitgeschleppt gehabt, ja, diese Plastikbomber.
Mhm.
Ja, das war furchtbar, da hast du alles drauf gesehen. Ja, krass, so ein schwarzes MacBook Pro muss man sich erstmal leisten können. Ein neues.
Schwarzes MacBook Pro mit M3 drinnen.
Mit M3. Also,
Dann
oh, da fallen mir gerade ganz, ganz komische Wortspiele ein, die ich jetzt nicht zum Besten gebe, aber ein schwarzer M3 geht halt schon ab, ne?
Ja. AMG getuned.
Ja, wenn ein BMW M3 von AMG getuned wird, das ist der Tag.
Ach stimmt, das sind die anderen. Du merkst, ich kann sie fahren, darf sie fahren. Oh, wir müssen eine Runde Karma schicken. Ich kenne jemanden, der morgen Führerscheinprüfung hat. Aber wenn wir das veröffentlichen, hat sie die Pappe hoffentlich schon in der Tasche.
Deine Kleine.
Meine Kleine, ja.
Ja, alte, ja, egal, aber die Jüngere der beiden.
Ja, genau. Die damals, als du bei uns warst, wahrscheinlich ein Blümchenkleid anhatte und ganz knuffig aus der Wäsche geguckt hat.
Nee, ich habe es ja zwischendurch ja schon mal nochmal wieder gesehen, glaube ich. Meine ich mir.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Die macht morgen ihren Führerschein und besteht hoffentlich auf Anhieb.
Ja, sicher nicht wie der Papa dreimal durchfallen und so.
Einmal. Und ich hatte die Nacht davor UVD.
Du bist
durchfallen. Muss ich dazu sagen. Ich habe meine, ja, habe ich das nicht? Da habe ich doch bestimmt erzählt.
Na, das ist eine ganz neue Seite an dir, Carsten. Du hast durch eine Prüfung gefallen.
Ja. Das war, weil ich Schlaubi Schlumpf kam auf die Idee, während der Bundeswehrzeit einen Führerschein zu machen, weil da hat man ja so viel Zeit. Und ja, dann haben sie mich natürlich...
Du hast den zivil gemacht, während du beim Bund warst.
Ja, weil sie mir zwar versprochen haben, ich könnte ihn machen, und das hat sich als Lüge herausgestellt. Und wahrscheinlich war es eine Trotzreaktion von mir, dass ich dann gesagt habe, dann mache ich ihn halt selber. Und das noch während ich beim Bund war, weil da hast du ja so viel Zeit.
Dafür kriegst du einfach Applaus. Das geht ja gar nicht.
Dann weiß ich noch, dass ich in der Nacht davor UVD hatte. Für die da nicht die Party mitmachen durften, das sind so junge Menschen, die nachts über Kasernengelände laufen und Wache schieben.
Als Unteroffizier vom Dienst.
Ja, genau.
Zu dem Zeitpunkt gar kein Unteroffizier ist, sondern nur für den
einen. Nur für den Moment, wo man da über den Kasernenhof latscht. Und ich hatte, Glückskind, dass ich bin, ich hatte die Schicht mit dreimal über den Platz laufen, während alle anderen nur. Also ich bin da ungefähr mit vielleicht maximal 3 Stunden Schlaf eingelaufen in die erste Fahrprüfung.
Ja, Carsten, Respekt, das sind ja ganz neue Seiten, die
ich dann an dir kenne. Ich hätte
dachte mir, ich wäre der bescheuertste Mensch auf der Welt.
Nein, ich hatte sie ja auch fast schon bestanden und wir waren zurück zum Startpunkt und dann sollte ich nochmal rückwärts einparken. Und,
ja, und
auch ja rückwärts einparken ging wie am Schnürchen. Ich stand da wie ein Einser. Ein Problem dabei, es kam ein Fahrzeug entgegen. Und wenn du rückwärts einparkst, dann ragt er die Schnauze so ein bisschen auf die Gegenfahrbahn und der musste also halten, meinetwegen. Und das war dann der Grund, warum er gesagt hat, das war dummerweise noch dazu ein Polizeiauto. Der musste also wegen mir bremsen, weil ich gerade rückwärts eingeparkt habe. Und das war, du hast ja dann den Schulterblick und guckst nach hinten in die Parklücke rein und ich sah den Prüfer neben mir und sah, wie seine Augen groß wurden. Und dachte ich schon so, oh, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Und das war es dann auch tatsächlich. Dann durfte ich nochmal.
Okay, also du warst heimatnah stationiert gewesen dementsprechend.
Wenn ich so war heimatnah. München Nord, genau. Und komme natürlich aus dem Münchner Süden, Osten, ja.
Hast du so spät Führerschein gemacht?
Mit 19 dann.
Okay. Meine Prüfung habe ich mit 17 gemacht. Also 2 Wochen vom 18. Ja. Aber ich wollte halt mit 18 dann schon dieses Schweinchenrosa Pappeling haben. Aber deiner war auch schon Schweinchenrosa, oder? Du hast nicht mehr den grünen.
Ja, mein erster war Schweinchenrosa. Ja, logisch. Ja, war halt doof.
Ja, krass.
Aber damals noch kein finanzielles Thema.
Beim Bund die...
Das haben sie mir auch versprochen, nur hat sich dann eben... Die haben mir sogar einen LKW-Führerschein versprochen. Mhm. Aber Lügenbolde, wohin man schaut. Nichts war es damit.
Den LKW-Führerschein im Bund kannst du nur machen, wenn du schon mit Führerschein dahin kommst.
Nee, den kannst du auch machen.
Das war damals so. Also ja, du brauchst aber den normalen Klasse 3, wie es damals hieß.
Ja, den kannst du auch beim Bund haben. Das hat mir der Oftsfriedl hat mir das eigentlich versprochen gehabt, dass ich erst den Dreier mache und dann danach Fahrschule mit dem Lasterführerschein.
Alles in 12 Monaten, das kannst du mal schön, da hat er dir Scheiße erzählt. Aber hast du ja Scheiße selbst schon festgestellt.
Ich war keine 12 Monate dort, du Jungtier.
Hast du 15 Monate?
Ich war der letzte W18.
Lade nochmal ein.
Ja.
Echt? Bin ich so. Aber das ist krass. Ich war ja nur 10 Monate offiziell.
Ich war da
ein paar Tage so da war.
18 Monate auf der Party. Wir waren die letzten W18er und die, die nach uns gekommen sind, sind zum gleichen Tag entlassen worden wie wir, weil die waren dann die ersten W15er. Also wie ist die Wehrdienstzeit?
Ich war W10 gewesen und habe dann auf 18 verlängert gehabt.
Ich hätte bei dir immer gesagt, du bist WC, aber...
WC, genau, und nicht W10.
Oh,
nee, krasse Geschichte. Okay, aber wie kamen wir jetzt eigentlich dahin? Ach genau, weil die AfD die jungen Leute so gut erreicht.
Ja, mach du.
Nein, erstmal
nicht mein
alles
Thema.
Alles Gute an Töchterchen und viel Erfolg morgen bei der Prüfung. Nicht aus
also,
der Ruhe bringen lassen.
Gestern.
Nicht wie der Papa machen. Ja,
sei nicht wie dein Vater. Ich glaube, das hat jedes Kind vor.
Das habe ich mir auch vorgenommen und ich stelle mir der Schrecken fest, dass ich, je älter ich werde, mich meinem Vater immer mehr annäher.
Ja, sowas.
Cringe würde die Jugend sagen.
Mhm.
Na gut. Ja, ja, auf jeden Fall jüngste Tochter des Carstens. Viel Erfolg. Wir denken an dich.
Yes.
Sie macht kein Motorrad, oder? Sie macht nur Auto.
Ja, den kann sie ja eh erst danach machen. Aber die macht jetzt erstmal nur Auto.
Okay. Ich habe mich bei meiner Motorradführerscheinprüfung einfach auf die Fresse gelegt. Und trotzdem bestanden.
Okay.
Ja, es war ein bisschen unglücklich.
Ja. Meine Große hatte jetzt auch heimlich, mehr oder weniger, nein, nicht heimlich, aber die hat jetzt den Motorradführerschein gemacht, gell? Ohne mich gefragt zu haben. Muss sie anscheinend nicht mehr. Und die hat auch.
Teuer, Carsten.
Ja, hängt damit irgendwie zusammen. Es muss mir trotzdem nicht gefallen. Und die hat auch erzählt, genau, während der Prüfung, da gibt's wohl irgendwie Wenden in, irgendwie so ein Wendemanöver.
Ja.
Und sie meinte, das hätte sie wohl verbaselt und musste runter und musste abbocken und dachte schon so, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann hat sie also den Funk anscheinend auf dem Ohr und guckt ins Prüferauto rein und sieht, dass die beiden geratscht haben und haben das nicht mitbekommen, dass sie da kurzzeitig die Fahrbahn verlassen hat. Dann kam die Frage, war was? Und nö, wieso? Ich warte auf euch. Und dann, okay, weiter. Manchmal muss man auch Glück haben.
Natürlich. Ich musste, du wirst ja während der Fahrstunden auf dem Motorrad auch vorbereitet, so anbremsen, ausweichen, ist ja noch ein bisschen was anderes auf dem Motorrad als im Auto. Und die Prüfer da in Mainz hatten drei Punkte, wo sie dann ihre Hütchen aufgebaut haben. Und einer dieser Punkte, bei dem ich dann auch gelandet bin, war eine der NATO-Rampen am Rhein. Also große Betonrampen mit großen Betonzufahrtsstraßen. Und ich habe ja im Winter Motorradführerschein gemacht, auch voll idiotisch im
Nachhinein. Voll gute Idee, ja, hätte ich ja auch gesagt.
Ende Februar war dann ja Prüfung gewesen und ich sag nur, nasser Matsch und Laub auf der NATO-Rampe, Hütchen aufgestellt, fährst mit 50 an, dann bremsen, ausweichen, bla. Und natürlich habe ich mich aufs Mett gelegt und dachte schon, okay, das war's, muss normal machen. Der Prüfer direkt aus dem Auto gehüpft, alles gut, alles klar, so, ja, nichts passiert, aber... Maschine hat 1-2 Kratzer. Mein Fahrlehrer hat ein bisschen Schweiß auf der Stirn gehabt. Ich weiß nicht, wegen mir oder wegen seiner Maschine.
Ich sage jetzt nichts dazu, ja.
Und der Prüfer sagt, ja, tut mir leid, hätte ich vorher sehen müssen. Das ist nicht der optimale Untergrund, das ist ja auch alles nass und feucht. Ja gut, fahren wir zurück zum TÜV. Alles gut, bestanden und so.
Okay.
Und ich denke mir, what? Ich dachte echt in dem Moment, das ist rum. Aber ja, war schön und in der Retrospektive hätte ich diesen Führerschein einfach nie machen müssen, brauchen sollen, dürfen, weil ich bin, glaube ich, keine 10 Stunden Motorrad gefahren seitdem.
Das ist halt immer das. Ja, ich glaube, meine Große ist gestern allein 3,5 Stunden gefahren. Oh, fick die Hände. Ja,
auch die richtige Witterung dafür. Ja, aber ja, Respekt, ne? Respekt, wenn die jungen Mädels sich auf einen Moped schwingen.
Ja. Aber 120er Moped. Die jungen Frauen.
Ja, das, was früher 80er war, ist jetzt 125er. Gibt es ja nicht viel.
Also sie meinte irgendwie, sie darf alles fahren. Nur Harley Davidson erst ein bisschen später. Also ich glaube, da musst du 24 werden oder sowas, bis du auf die ganz großen Dinger drauf darfst.
Du musst 2 Jahre deinen Führerschein für die Klasse 1 haben. Oder 1A, 1B, 1, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. 2 Jahre den kleinen Motorradführerschein quasi bis 34 PS. Und danach kannst du ihn umschreiben lassen auf die großen Maschinen. Das kannst du nicht sofort machen.
Irgendwie so. Ja, ich sag das, ich muss jetzt noch ein bisschen warten.
Du musst nicht mal nachweisen, dass du 2 Jahre gefahren bist. Du musst nur den Führerschein 2 Jahre haben und dann kannst du ihn umschreiben lassen.
Ja, lass uns nicht über Motorräder fahren. Logik egal. In deutschen Behörden.
Gott bewahre.
Nee. Da kommst du in keinen guten Hafen.
Hafen, danke. Das ist sehr gute Überleitung, Carsten. Ich bin stolz auf dich.
Ja, wenn dich mal der Hafen sticht, ne?
Ja. Ich war ja in diesem Hafengebiet gewesen jetzt ein paar Tage während der Herbstferien.
Heiko der Seemann.
Ja, ich habe mich eher gefühlt wie der Deichgraf beim Laufen auf dem Deich.
Okay.
War ganz nett. Genau in der Mitte zwischen Bremerhaven und Wilhelmshaven. In diesem sogenannten Jadebusen an der Nordsee. War sehr, sehr schön. Hat auch nur einen Tag richtig hart geregnet. Der Rest war vollkommen okay gewesen.
Und schön.
Frage fürs Publikum und für die Hörerschaft. Warum werden diese Hafens in Wilhelmshaven, Bremerhaven und Cuxhaven alle mit V geschrieben und dieser Ludwigshafen mit F?
Das
hast du mal eine Idee zu, Carsten? Du bist doch so der Linguist, Kenner der deutschen Sprache.
Ja, aber ich komme ja aus Süddeutschland. Ich habe mit Häfen nicht viel. Wir haben gerade mal die Isar und das, viele Leute sagen, das ist nicht mal ein Fluss.
Das ist ein Rinnsal.
Ja. Also du, im Vergleich zu der Altmühl, die ich jetzt hier vorbeifließen habe, ist die Isar ein Monster. Ne?
Ein reißendes
Monster. Ja. Dass es kein blöder Herr Gebäsche. Ich glaube, es gibt wenig Gewässer, die langsamer sind als die Altmühl. So schön es da ist um die Altmühl herum und dieses Altmühltal, aber der Fluss bewegt sich kaum. Der hat, wie sagt man da, der Triebstärke oder sowas, Flussstärke, da gibt es bestimmt eine Einheit. Der fließt überhaupt nicht schnell. Und das ist ein Riesenproblem. Warum? Weil sich dann natürlich unten Algen bilden. Die fühlen sich da sauwohl.
Ja, wenig Sauerstoff dann so, okay, alles nicht gut.
Also, aber deshalb, also kommen wir nicht mit Häfen. Ist ja, aber witzig,
der
gell?
Der Häfen.
Ja,
weil wir Häfen und Ludwigshäfen.
Wir haben es vorhin gemerkt beim in die Shownotes reinschreiben, ne? Da hast du ganz brav Hafen mit F geschrieben und ich dachte, irgendwas stört mich da.
Es war eine groteske Situation, denn ich habe beim Tippen noch überlegt, denke mir, das fühlt sich jetzt komisch an, Hafen mit F zu schreiben, mit V zu schreiben. Weil wir mit F geschrieben, aber der Bremerhaven und der Wilhelmshaven und der Cuxhaven werden in der Tat mit V geschrieben.
Aber der Ludwigshafen mit F im Süden, bei uns hier. Naja, ist ja nicht bei uns, das ist ja eher so zwischen uns, zwischen dich und mich.
Südwesten ist es, glaube ich.
Ja.
Würde man sagen. Ja,
Also wer dieses Mysterium auflösen kann, vielleicht haben wir einen richtigen Linguistiker unter der Hörerschaft. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt irgendwie, weil die da oben anders reden. Vielleicht ist es irgendwie ans Plattdeutsch angenähert. Vielleicht hießen die früher Hafen oder keine Ahnung.
I don't know. Wir werden es vielleicht rausfinden, recherchieren oder ihr sagt uns einfach, warum das so ist.
Oder wir akzeptieren es einfach. Ich glaube, ich akzeptiere das einfach.
Nein, das müssen wir diskutieren. wo du auch sagst, die da oben. Ja, auch witzig, ich bin ja auch an anderen kleinen Fürst im Rhein groß geworden. Und für mich war Rhein abwärts immer unten, weil das Wasser fließt ja von oben nach unten. Deswegen war alles, was Richtung Norden geht, unten.
Mhm.
Du hast ja oben wegen der Karte, also Norden, Karte und so. Und das ist grotesk. Denn immer wenn ich sage, es geht runter in den Norden, dann denkt ihr, ist der bescheuert?
Nee, macht keinen Sinn, ne?
Ja, für mich ist irgendwie diese Himmelsrichtung nicht ausschlaggebend, sondern eher die Flussrichtung des Rheins. Komisch.
Das macht ja Rhein gar keinen Sinn.
Nee, Rhein, Rhein, Main, irgendwas? Nee.
Ich habe übrigens die Lösung. Ich habe sie natürlich gegoogelt.
Hat die Redaktion ihre Arbeit gemacht, ja?
Die Redaktion hat die Echtzeitredaktion, genau. Der Name Wilhelmshaven wird zum ersten Mal erwähnt in einer Urkunde, die am Tage der Einweihung bei der Grundsteinlegung für die Elisabethkirche. Okay, bliblablub. Der Entwurf zu dieser Urkunde stammt vom Hafenbaudirektor, hier mit F, Heinrich Göcker. Er hatte nach niederdeutschem Brauch den Namen mit V geschrieben, anstatt mit F. Wie er beispielsweise bei anderen Städtenamen des Binnenlandes, zum Beispiel Friedrichshafen oder Ludwigshafen, gebräuchlich ist. In Berlin hatte man aus dem V ein F gemacht. Als Göcker am Gründungstag diesen Fehler bemerkte, wandte er sich darauf an den preußischen Kriegsminister Albrecht von Roon und dieser an den König Wilhelm I. Darauf befahl der König, das V wieder einzusetzen. Er bemerkte dazu: Ich habe es ja auch gleich so ausgesprochen, lieber Roon. Mit V schreiben sich auch Bremerhaven und Cuxhaven.
Ja, genau. Und Fun Fact zu Wilhelmshaven, ist eine Retortenstadt. Ist gegründet worden, nur weil unser Altkaiser seine Marine haben wollte und dafür einen Stützpunkt her musste. Und somit ist diese Stadt aus dem Boden gestampft worden damals.
Wie glaubst du, ist Wolfsburg entstanden?
Oh.
Same shit.
Lass mich kurz überlegen. Nur 40 Jahre später.
Ja, hier steht 1870 für die Häfen.
Ja.
Ja, ein bisschen mehr.
Ja, irgendwo dazwischen. Fand ich nur interessant, dass diesem Kaiser dann da wirklich ein Marinehafen hingezimmert wurde und einfach eine neue Stadt drumherum gebaut wurde. Sehr nett.
Ja, wo die Industrie ist, da siedelt sich der Mensch gerne an.
Da war ja vorher gar nichts, da war ja keine Industrie. Die haben den Hafen dahin gemacht und deswegen, und da Wilhelm die Fürte haben wollte, oder diese Fürten-Thematik angefangen hat, haben sie es dann halt Wilhelmshaven.
Haben die da mal flott einen Hafen? Ja, du, da wo jetzt Wolfsburg ist, war vorher auch, glaube ich, nicht viel. Da fährt er bis heute nicht einmal ein gescheiter ICE durch. Okay, lassen wir das.
Ja, war glaube ich, Hüneburger Heide war das alles da unten, oder?
Naja, die ist weiter nordöstlich, glaube ich, die Lüneburger Heide. Das Wolfsburg ist so da eher da so. Ist aber wurscht. Ist ja total verrückt. Total verrückt.
Ja, crazy. In diesem Bremerhaven, auch mit V geschrieben, wie wir gelernt haben, habe ich eine sehr schöne Institution gefunden, beziehungsweise besucht, die da heißt das Klimahaus.
Das Klimahaus.
Das Klimahaus ist ein sehr schönes Gebäude mit, so, keine Ahnung, 11.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, die dazu genutzt werden, um verschiedene Klimazonen den Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen sehr anschaulich näher zu bringen. Denn irgendein gescheiter Mensch, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, hat sich gedacht, er macht sich mal auf die Reise auf dem 8. Längengrad, beginnend in Bremerhaven, einmal rund um die Welt zu reisen und die damit auch gegebenen verschiedenen Klimazonen sich anzuschauen und in diesem Klimahaus dann quasi darzustellen. Und das ist sowas von liebevoll und toll gemacht. Ich war selten so, möchte ich sagen, gefangen, aber nee, es war schon sehr, sehr inspirierend, informativ und interessant. Diese Reise nochmal mitzumachen, du fängst in Bremerhaven.
Also an, genau, das war die Frage. Der 8. Längengrad, erst einfach diesen Längengrad einfach mal nach rechts oder links rüber geschippert.
Genau. Von Bremerhaven aus gesehen würde ich sagen nach links, denn das erste besuchte Land war die Schweiz. Also okay. Muss links runter gewesen sein. Dann ging es an Sardinien, wenn ich es richtig im Kopf
habe. Das ist so ziemlich geradeaus runter, ne? Also hätte ich jetzt gar nicht mal links.
Ja, halt den 6. Längengrad, den 8. Längengrad.
Und leicht links, linksisch.
Ja, auf jeden Fall nicht rechts, ja, sonst wäre er ja erstmal in Dänemark rausgekommen oder so. Nein, ist sehr, sehr schön gemacht, ist mit ganz viel Ausstellungsstücken, mit nachgestellten Landschaften, Klimazonen der einzelnen Länder. Das heißt, du fängst beim neutralen, in Anführungszeichen, neutralen europäischen Klima an, bewegst dich dann über Sardinien, dann kommt, glaube ich, Afrika, bis hin nach, was ist Antarktis oder Arktis? Ich kann es nicht merken. Auf jeden Fall war es arschkalt bei minus 6 Grad in dem Bereich.
Ich glaube, das ist da echt nachgebaut, mit bis hin zur Temperatur und geil. Ja, das ist echt geil.
Genau. Das ist richtig, richtig cool und sehr, sehr anschaulich. Auch die Auswirkungen des Klimawandels in den letzten Jahren dargestellt. Mit ein bisschen, am Ende ein bisschen dystopischen Thematik, wie es irgendwann aussehen könnte, wenn es so weitergeht. Aber alles sehr, sehr kindgerecht und also einfach toll aufbereitet. Das waren sehr kurzweilige 3 Stunden, denn du läufst in dem Ding einfach mal 3 Kilometer.
Okay.
Bergab und
geil.
Es ist ganz, ganz toll. Falls ihr die Möglichkeit habt, euch jetzt mal anzuschauen, Bremerhaven, die, ich glaube, 12 Euro Eintritt für Kinder und 18 Euro für Erwachsene, erscheint erstmal viel für sowas, sind aber gefühlt sehr gut aufgehoben und angelegt, denn man kriegt was geboten, es wird sehr viel erklärt und das ja, war einfach ein tolles Erlebnis, kann man nur empfehlen.
Okay.
Sehr schöne Geschichte. Für einen Regentag an der Küste, wenn man da ist, ist das das perfekte Ziel.
Ich sehe gerade, die spielen hier Baseball auf Samoa.
Samoa war einer der Länder gewesen, ja.
Mhm. Spielt ein junges, eine junge Dame spielt Baseball mit einer Limone oder so und einer Holzplanke.
Ja, aber hat halt nur einen Schlag, ne?
Ja, die treffen ja eh nie, die Anfänger.
Na dann. Ja. Ansonsten war es da sehr erholsam, sehr ruhig, viel Schafe gesehen und so.
Ja, also, du, das ist ja genau das, bisschen raus aus der Hektik.
Ja, war toll, hat mir gefallen. Aber wie immer, ne, Urlaub zu kurz kam, hast du ein bisschen in der Erholungsphase, musst wieder ran an den Speck.
Ja, das ist das alte Lied. Gell? Eigentlich braucht man immer 3 Wochen. Eine zum Job vergessen, eine zum Urlauben und in der letzten Woche näherst du dich mental ja eh immer wieder näher der Arbeit an. Also bei mir ist es zumindest so.
Ja. Ja, bei 3 Wochen Herbsturlaub sind dann vielleicht doch ein bisschen vermessen, wenn du schon 6 Wochen Sommerurlaub hast.
Ja, das macht ein jeder so. Wichtig ist, dass du komplett refurbished aus deinem Urlaub wieder zurückkommst.
Sowas von refurbished, ja. Sie haben nur vergessen, mir neues OS aufzuspielen.
Musste immer noch mit dem alten Buggy-Ding da durch die Gegend laufen.
Ja, es hat sich leider nichts geändert. Refurbished, auch da wieder ein hervorragendes Stichwort. Refurbished-Verkaufsstellen sprießen ja wie, ja.
Pilze. Pilze heißen
Boden.
Die.
Pilze aus dem Boden. Ah, da bin ich heute schlecht. Ja, die Pilze aus dem Boden. Ist ja auch ein ökologisch sehr zeitgemäßes Thema. Man muss nicht immer alles wegwerfen, sondern kann vielleicht auch mal Dinge selbst ins Refurbishment geben oder vielleicht auch einen Refurbished-Artikel kaufen.
Was heißt das auf Deutsch? General überholt? Kommt wahrscheinlich am nächsten, oder? Refurbished?
Ja, general überholt trifft es, glaube ich, ganz gut. Aufbereitet.
Hast du schon?
General überholt, ja. Ich bin
hast du schon mal den General überholt?
Ich habe noch. Außer Manöver noch nicht, ne? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht in der Tat. Denn aus Gründen, die wir nachher noch besprechen können.
Ja,
aber du hast schon mal gefurbished, habe ich gehört.
Ich habe schon mehrfach. Also, ich habe in erster Linie im Apple Store gerefurbished. Da kann man, was werden das sein? Nicht ganz 20%, 15% oder sowas dürften da im Apple Refurbished Store weggehen. Und das kriegst eigentlich alles, wenn du nicht die super aktuellen Geräte haben willst. Die gestern natürlich auf der großen Show vorgestellt wurden, die brauchen ein bisschen, bis sie dann dort in den Verkauf kommen. Aber ansonsten war ich da immer super zufrieden mit dem Zeug, was ich da gekauft habe.
Da hab ich gar nicht dran gedacht, dass Apple selbst ja auch ein Refurbished-Segment hat.
Mhm.
Das ist gar nicht so dumm. Denn dort würde ich, glaube ich, auch ein Refurbished-Gerät kaufen. Im Gegensatz zu den autonomen Refurbished-Anbietern.
Wie sie alle, kein Name-Dropping, oder? Machen wir jetzt mit Absicht nicht.
Nein, gar nicht.
Und dann habe ich...
Das ist so ein allgemeines Thema.
Und einmal habe ich einen Sonos-Speaker gekauft, refurbished.
Bei Sonos direkt oder bei?
Nein, bei, ich sag mal doch Namen, ich weiß aber nicht mehr, was war, refurb.de oder mir fallen jetzt auch gar keine anderen an, wahrscheinlich waren es dann die. Und es hat grundsätzlich gut funktioniert, aber ich war dann im Nachhinein auch so, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen.
Das ist halt immer die Frage, wie groß ist denn der, also wie groß ist die Ersparnis oder der Preisunterschied zwischen Refurbished-Ware und Neuware?
Und das genau Sinn, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ich denke, ich habe für den Speaker, ich habe wahrscheinlich, also nicht mehr als 30 Euro gespart. Bei einem Gerät, was, glaube ich, das habe ich dann für 150 oder 160 anstatt 190, irgendwie sowas, das war die Preisspanne. Und da habe ich mir dann im Nachhinein eben auch gedacht, so, das war jetzt den Tanz nicht wert, weil das Gerät selber tut bis heute seinen Dienst einwandfrei. War aber nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und das ist bei Sonos gerade nicht immer ganz einfach. Und bis ich dann mit dem Support geredet hatte und es dann irgendwann geschafft habe, das Ding komplett.
So, den alten Account losgeworden bist quasi.
Ja, der ist da bei Sonos ziemlich tief eingebrannt in den Eingeweiden der Maschine. Das war ein ziemlich unlässiger Tanz und dachte ich mir im Nachhinein, die 20 Euro hättest du jetzt dann vielleicht dann doch besser so investiert und hättest ein Neugerät bekommen. Auch wenn das natürlich bedeutet nicht, dass man wieder ein Neugerät kauft, was unter Nachhaltigkeit, aber das war schon vor 3 Jahren, glaube ich, also da war die Nachhaltigkeitsthematik noch nicht so.
Da waren wir noch nicht so nachhaltig.
Nee, da haben wir die Umwelt noch voll gerotzt mit Ansage. Aber ich glaube, das ist auch was, worauf du abzielen würdest. Ich, also so ein Apple iPhone im Apple Store, glaube ich, würde ich jederzeit schießen. So
Apple Refurbished Store.
Was habe ich gesagt?
Im Apple Store, ja. Ja, alles gut.
Bei anderen Sachen muss man echt abwägen, wie viel Rabatt es gibt. Und wenn man mal das marktwirtschaftlich durchdenkt, die können jetzt auch nicht ewig viel Rabatt geben. Ne? Die kaufen die Geräte natürlich dann auch zu einem Wiedereinkaufs-, zum Rücknahmepreis ein, haben dann noch ihre Techniker, die sie dran setzen müssen, haben die Verpackungen, die ganze Logistik, bliblablub. Extrem viel Marge bleibt da nicht. Und dann hast du halt am Schluss einen Preisgewinn von, ich sag mal, wahrscheinlich auch 15-20%, mehr ist es nicht. Und das muss man sich dann halt überlegen, ob es das wert ist. Wie gesagt, bei dem Speaker war ich mir dann, da war ich ein bisschen schmerzfrei. Ich weiß nicht, ob ich mir einfach so ein Secondhand-Handy zum Beispiel kaufen würde für diesen marginalen Preisvorteil.
Wenn ich jetzt mal mir bei Refurb, Name-Dropping, egal, ein iPhone 13, 128 GB in Rot anschaue, mit 12 Monaten Garantie, Optik exzellent, das ist auch witzig, dass du auswählen kannst, exzellent, sehr gut und gut.
Ja, die haben da, glaube ich, 5 Abstufungen.
Nee, da haben sie nur 3 Abstufungen in der Tat.
Mhm.
Da bist du dann bei exzellent mit einem optimalen Akku, was auch immer es heißen mag.
Das sind irgendwelche Testroutinen.
Ja, ein neuer Akku ist dann gleich plus 80 Euro, 12 Monate Garantie, bist du bei 673 Euro und neu kostet das Gerät bei Apple, wo ist es? Hallo?
Hier, ich bin noch da.
729.
Also sparst 90 Euro.
729, nee, das sind bei meiner Rechnung 50 Euro, 56 Euro.
Okay. Jetzt weißt du, warum ich nicht im Vertrieb bin.
Genau.
Ja, das ist eben.
Du willst dich selbst den ganzen Tag bescheißen.
Das ist eben genau der Punkt. Du sparst schon Geld, aber gerade bei dem Invest finde ich jetzt 60 Euro dann auch nicht so viel. Wie viel Garantie hat das Neugerät? Auch 12 oder?
12 Monate. Nee, das Neugerät hat laut deutschem Gewährleistungsgesetz, Gewährleistung muss ja 24 Monate.
Wir schauen, da hast du schon mal ein Argument.
Garantie 12 Monate. Mhm. Ja. Wobei Garantie und Gewährleistung, ja, ist.
Ja, das ist
schwierig, aber.
Das Fass soll man mal halt nicht auf.
Das können wir auf 24 Monate hochjatzen. Und dann, hä? Das ist komisch. Das ist ja. Die Seite ist irgendwie auch crap. Ich kann es nicht zurückstellen.
Komm, lass gehen.
Egal. Auf jeden Fall ist der Preisunterschied nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Gut, beim hast dann auch einen neuen Akku verbaut. Aber da kannst du auch gleich neu kaufen. Also vom Preis-Leistungs-Perspektive. Den ökologischen Aspekt außer Auge gelassen. Da wäre es natürlich super, wenn wir alle mehr refurbischen würden. Was umgekehrt aber auch heißt, liebe Hörerschaft, schaut mal in eure Schreibtisch- und Schrankschubladen in diversen Arbeitszimmern und sowas. Ihr findet bestimmt noch ein paar alte Telefone, die ihr vielleicht ja auch loswerden wollt oder könnt.
Es sei denn, ihr seid Eltern. Dann werden die richtig nachhaltig durchgenutzt, die Dinger, bis sie überhaupt nicht mehr funktionieren.
Das ist auch wiederum richtig. Die Deutschen sind ja Weltmeister im Altgerätesammeln.
Wieder mal. Naja, im Sport langt es nicht mehr. Irgendwo müssen wir ja gut sein.
Ja, ne, macht Sinn. Millionen Euro an Kupfer und seltenen Erden schürmen in deutschen Schubladen. Ja. Aber sei es drum.
Ja, da haben wir.
Wer bringt den alten Scheiß auch zurück, weil das wird ja auch nicht besser. Ich bin ja kein Stück besser. Jedes Mal, wenn ich mein altes Blackberry beim Aufräumen finde, freue ich mich und lege es dann wieder zurück in die Schublade.
Du kannst es auseinandernehmen und an die Wand hängen. Das wäre doch mal eine Geschäftsidee. Schweigen.
Danke für das Salz in der Munde, Carsten.
Schweigen. Aber mal eine andere Frage. Bei du bist ja so ein Zubehör. Guschel wollte ich was sagen, aber
ja. Ich musste was sagen.
Ich wollte es nicht abwertend gemeint wissen. Experte, glaube ich, ist das. Aber Experte ist dieser Tage auch ein großes Wort. Ne? Frage. Die Refurbed sind, ich habe es so angedeutet, selten die wirklich neuen Geräte. Und du als Zubehör-Experte, kannst mir bestimmt sagen, wie ist denn die Aussicht, dass ich jetzt wirklich, ich sag mal, Markenware krieg für einen iPhone 12 oder iPhone 13? Wenn ich mir jetzt ein iPhone 12 hole oder ja, von mir aus 13 ist es auch schon 2 Jahre alt. Gibt's da überhaupt noch Zubehör?
Nein, ja, gibt es schon.
Also es gibt immer noch Lightning-Kabel. Aber gibt's die wirklich noch von den ich sag es mal, Qualitätsbrands oder muss ich da wirklich auf Amazon und ich meine, China produziert alles. Da kriegst du wahrscheinlich noch neue Hüllen fürs iPhone 8 oder davon rede ich jetzt gar nicht.
Die 4,99 € Variante in anfangs gelb und dann anfangs durchsichtig und dann nach 3 Wochen gelb, die gibt es halt für alle Modelle wohl noch auf Amazon zu finden. Qualitätszubehör ist ein bisschen anders. Solange Apple das Device noch aktiv im eigenen Shop vertreibt, sind die meisten der A-Brands im Zubehör auch noch am Start, was Hüllen angeht. Das Sortiment wird natürlich, je älter das Device wird, kleiner. Ganz generische Geschichte. Nachfrage wird kleiner, das Sortiment wird kleiner. Die Unternehmen gucken auch natürlich auch auf ihre Lagerhaltung und Operational Costs. Somit dünnen die nach und nach schon ein bisschen aus. Und manchmal, je nach Hersteller, wird dann auch dazu übergegangen, das Ganze abwärtskompatibel dann auch zu gestalten. Es gibt mittlerweile Hersteller, die haben quasi 15, 14, 13, die zusammenpassen. In der Pro-Variante ist wieder ein bisschen anders. In der einfachen iPhone-Variante ist es funktioniert ein bisschen besser. Die Hersteller, die super passgenau arbeiten, jetzt da können wir ein bisschen Name-Dropping betreiben, eine Otterbox, eine Armor Gear, die sind da super passgenau, die nehmen davon eher Abstand, zu viel Modellgenerationen in eins zu packen. Und je fester und je stabiler ein Case ist, umso schwieriger wird es, das Ganze abwärtskompatibel zu gestalten, wenn neue Geräte rauskommen, um die alten noch mit aufzufangen.
Weil die Formfaktoren zwar nicht massiv variieren, aber dann eben doch, gell?
Dann eben doch, und wenn es nur wirklich Millimeter sind oder auch Mü, je höher die Schutzstufe normalerweise, umso passgenauer das Case und umso weniger abwärtskompatibel die Modelle. Also für das klassische TPU-Case, transparent, durchsichtig, gibt es schon von einigen Herstellern noch Abwärtskompatibilität, sodass du 15, 14, 13 damit bedienen kannst. Also bist nicht ganz aufgeschmissen. Das fängt meistens erst dann an, wenn Apple das Device wirklich end of life setzt, also aus dem Sortiment nimmt, dann ist natürlich auch die, ich sag, das Grundrauschen ein sehr viel geringeres als noch mit aktivem Status.
Ja, macht Sinn. Der Hauptunterschied wird wahrscheinlich um die Kamera rum sein, oder? Um das universell zu gestalten, dann hast du eben keinen wirklich passgenauen Kameraausschnitt mehr, sondern einen, der wahrscheinlich den größten gemeinsamen Nenner
richtig.
Also bedeutet.
Das sind die Modelle, wo wir in der Branche ab und zu mal sagen, hoch, da ist ja echt noch ein bisschen Case ums Loch.
Ja, genau, klar, du hast dann weniger Kameras, weil es eben für die Mehrkamerasysteme der nächsten Generationen auch passen soll. Ja,
genau.
Okay.
Genau. Von daher, wenn ihr refurbished kauft, schaut, dass es noch ein Case eurer Wahl in einer sinnvollen Qualität auch gibt. Und auch da ist Nachhaltigkeit ein Thema. Diese ganzen günstigen China- und Temu-Kracher für 4-5 Euro, die nach 3-4 Wochen halt einfach anfangen, gelb zu werden durch UV-Einstrahlung, durch Schweiß, Fett, Handcremes, was auch immer. Wenn ich das Ding dreimal austausche im Produktlebenszyklus, habe ich den gleichen ökologischen oder vielleicht noch einen schlechteren ökologischen Fußabdruck, als wenn ich ein qualitatives Case nehme, was dann auch einfach 2, 3, 4 Jahre halten kann,
ich glaub, der
ohne schlecht auszusehen.
Gedanke ist dabei eher die der Fashion-Faktor, weil für 4-5 Euro kannst du dir eins in Rot, Grün, Blau und Lila holen und hast zu jedem Outfit dann ein passendes Case. Das kann, wenn du das mit einem Qualitätsprodukt für 50 Euro aufwärts machst, dann hast du einen ganz anderen Invest.
Ist richtig.
Das ist und richtig. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Argument dafür ist. Dass es ein, und du, weil du hast halt einen Minimalschutz, nee, nicht? Du hast einen Schutz gegen Kratzer weitestgehend in der Tasche. Aber runterfallen sollst dir in so Teddy iPhone, wir reden immer nur von iPhones jetzt.
Smartphone Cases, ja.
Sollte es
Samsung,
nicht.
Google Pixel, whatever, das ist ja alles das Gleiche. Ja.
Ich glaube, bei iPhone tust dich aber immer noch am leichtesten tendenziell Zubehör zu finden, oder? Weil einfach
das ist
die.
Da gibt's einfach die größte Auswahl.
Ja, weil auch die verbreitete Menge wahrscheinlich die höchste ist. Und je nischiger, ich glaube, Pixel ist in Deutschland kein wirklicher Bestseller. Da wird es dann bei den neuen Modellen schon schwierig, eine Auswahl an Hüllen zu bekommen.
Weil Pixel sich ziemlich gemausert hat und auch vor allem die Qualitätshersteller da wirklich auch tolle Lösungen dabei anbieten. By the way, wenn mich momentan jemand fragt, welches Android-Telefon könntest du empfehlen, dann ist ganz klar das Google Pixel ab der Version 7
okay. Die
Empfehlung. Ja.
Ich habe irgendwann mal was gelesen.
Good Price Value.
Dass das vom Marktanteil ganz, ganz dünne ist. Aber vielleicht ist das auch schon wieder 2 Jahre her. Die Zeit vergeht ja so schnell. Ja,
das kann ja gut sein, aber es geht ja mehr um das, was kriegst du fürs Geld, was kann das Gerät? Und eigentlich macht es ja Sinn, wenn du ein Android-Gerät nimmst, dass du eins von Google nimmst, weil die
haben. Die haben halt deine Daten eh schon, ne?
Das auch.
Dann musst du sie nicht den Samsungs oder Apples noch zusätzlich in die Cloud hauen.
Richtig. Was echt eine Berufskrankheit geworden ist in den letzten 15 Jahren. Du nimmst einfach ganz anders wahr, welche Hülle hat denn wer auf seinem Telefon drauf? Da widerspreche ich jetzt einfach. Das ist echt furchtbar, Carsten. Das ist, egal.
Das geht selbst mir schon
so. Sag mal,
nur da allein dadurch, dass ich dich kenne.
Dein Argument ist ja sehr schussig, zu sagen, okay, wenn ich Fashion-Faktor, ich kaufe mir halt 5 verschiedene Cases in Farben, die dann zu meiner Handtasche passen. Die Fälle gibt es mit Sicherheit auch. Aber wie oft ich gerade bei jüngeren Damen, Frauen, Mädchen, aber eher, also auch ab den 20er aufwärts, die haben halt so eine ehemals transparente Schutzhülle drauf. Die aber sowas von quittegelb ist, ja.
Ja, das ist mir auch schon manchmal aufgefallen.
Und das passt dann halt so gar nicht zum Rest der Erscheinung ganz oft.
Du meinst
manikürte Fingernägel und
aber ein grintiges Handy vom anderen Stern.
Gepflegt ohne Ende und dann guckst du auf das Telefon und denkst, das würde ich im Leben nicht anfassen.
Ja, das ist so ein Prioritätending, ne?
Furchtbar. Ja.
Das siehst du ja auf Instagram und TikTok nicht, weil da hast du immer die Selfie-Kamera an. Da siehst du das Ding.
Richtig. Nee, es ist grauselig, mit was für Höhen die Menschheit teilweise durch die Gegend rennt. Und auch, die ist doch noch gut. Guck mal, und die wechselt sogar die Farbe nach.
Buy one, get many, ja.
Genau. Wenn ihr refurbished kauft, dann vielleicht auch, also zum einen aus dem Zubehörfaktor, vielleicht nicht immer das ultra älteste Modell, was verfügbar ist. Aber vielleicht auch, wenn ihr eine gewisse Vorstellung für das Zubehör habt, was ihr dazu nehmen wollt, stimmt das ein bisschen aufeinander ab, nicht, dass dann das Erwachen groß ist oder es einfach sich blöd anfühlt, sich ein für sich neues Gerät gekauft zu haben, aber dann keine gescheite Schutzlösung mehr zu finden. Oder kein richtiges Ladekabel oder was auch immer oder unbezahlbar, weil es nur noch so selten gibt, ist ja alles drin. Aber unterm Strich ist es ja keine so schlechte Sache mit dem Refurbished Man.
Nee, eigentlich ist es gut. Aber vielleicht, ja, wir sind natürlich wie immer auch nicht repräsentativ in der Hinsicht. Das waren jetzt bloß meine 5 Cent zu dem Thema.
Unsere Gedanken dazu. Richtig.
Aber refurbished, was gibt's denn noch, was man refurben könnte? I'm looking at you, China. Du hast da was rausgesucht.
Was soll ich sagen? Du kannst, geht's um Refurbishment? Denn mit refurbished retten wir die Welt zwar nicht, aber wir machen sie vielleicht ein bisschen besser. Und weißt du, Carsten, was die Welt auch ein bisschen besser gemacht hat?
Coca-Cola.
Der Umstand? Auch, ja, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ja. Nein, ich bin ja so froh, dass wir in der Europäischen Union mittlerweile die Plastikstrohhalme durch Papierstrohhalme ersetzt haben.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh.
Ja, was ja schon ab absurdum geführt wird, dass der Papierstrohhalm in der Plastikfolie eingepackt ist und dann die 10 Trinkflaschen wieder in Plastik. Aber ja, es ist gut für die Umwelt. Wobei, aber das verliert so alles ein bisschen an Strahlkraft und an, ich habe den Glauben ein bisschen verloren. Als ich diverse Bilder und Drohnen-Footage aus China gesehen habe, die auf mich ein wenig verstörend, aber auch belustigend und sehr surreal gewirkt haben.
Ich habe mir es tatsächlich auch angeguckt. Du hast mich ja, ich reagiere ja immer ein bisschen komisch auf deine YouTube-Tipps. Aber da warst du nachhaltig genug, dass ich es mir tatsächlich angeschaut habe und beeindruckend, zumal ich die Auflösung erst im letzten Video bekommen habe. Wie verspoilere ich das jetzt oder spoiler nicht oder wie springen wir gleich rein? Es geht, also ich glaube, zusammenfassen kann man es wieder mit, letztlich Kapitalismus in Fernost, wie man unter der Überschrift zusammengefasst, wie schafft man es, nachhaltige Produkte zu produzieren und damit die Umwelt zu verseuchen und zu versauen?
Genau, und das Ganze ziemlich sinnlos und dreist. Alles unter dem Deckmantel der Vollbeschäftigung und des Kapitalismus, richtig. Aber über was reden wir denn? Was hast du denn in diesem YouTube-Video gesehen?
Ich habe Berge von Fahrrädern gesehen. Ich habe Landschaften vollgestellt mit E-Autos gesehen. Und also es war eigentlich nicht unschön, weil sie haben sich ja echt die Mühe gemacht, zum Beispiel die Fahrräder nach Farben zu sortieren, was eine sehr pittoreske optische Darstellung dann gibt. Aber ich habe mich, wie gesagt, die Auflösung kannte ich nicht, die haben wir jetzt hier so ein bisschen vorweggenommen. Ich dachte eigentlich, das ist so ähnlich wie Scooter aus der Havel ziehen oder aus der Spree oder aus der Isar oder dass es alles Alträder sind, die da gestort werden, habe ich gefragt, warum, die kann man doch bestimmt noch weiter verwerten, refurbischen. Und aber darum geht's ja gar nicht.
Nee, nicht so wirklich. Fangen wir mit den Fahrrädern an, weil das war ja die erste Story. China hatte einen großen Boom zum Thema Shared Bikes, also wie nennt es wieder auf Deutsch? Mietfahrräder zum Teilen, ohne E-Antrieb, sondern einfach nur du kannst ja einfach ein normales.
Weil so ein Fahrrad ist ökologisch gut, ne?
Super, ist super. Und die Unternehmen, die diese Fahrräder produziert haben, auf den Markt geworfen haben, sind von der Regierung Chinas so hart subventioniert und unterstützt worden, dass diese Produzenten einfach nur Fahrräder produziert haben, um sie dann zu verschrotten. Ohne Umweg.
Ja, Hintergrund war, glaube ich, auch, dass du erst ab einer bestimmten Marktführerschaft die richtig guten Subventionstöpfe bekommen hast. Das heißt, du musstest also Unmengen an ökologisch sinnvollen Fahrrädern produzieren, um entsprechend subventioniert werden. Und die Produktion war natürlich viel höher als der Bedarf. Also marktwirtschaftlich eigentlich ein Mumpitz.
Ein kompletter Mumpitz. Und wenn, also liebe Hörerschaft, es lohnt sich auf die verlinkten, sich die Links oder die Videos mal anzuschauen, denn man kann es nicht wirklich in Worte fassen. Das sind Landschaften gebaut worden aus Fahrradhalden, aber schön farblich sortiert. Also
schaut ordentlich aus auf eine skurrile Art.
Das sind Millionen von Fahrrädern, die da einfach rumliegen.
Und zwar komplett fahrtüchtige, fertig montierte, wahrscheinlich nicht alle aufgepumpt, aber ansonsten Pfenniggurte Fahrräder.
Ja, die wo überall Stahl, Alu, keine Ahnung,
mit
Energie reingeflossen
einem
ist.
Immensen Aufwand an Ressourcen natürlich produziert worden sind.
Also richtig. Das Ganze hat dann 2018 ist dieses Subventionsprogramm quasi gestoppt worden. Dann ist der Markt auch in sich komplett zusammengefallen. Und die chinesische Bevölkerung wurde auf E-Autos getrimmt, was dann den gleichen Effekt hatte, nur mit wahrscheinlich einem sehr viel höheren ökologischen Fußabdruck. Und also die Fahrradbilder fand ich irgendwie noch bizarrer als die Autobilder.
Weil sie schöner sind.
Ja, weil sie schöner sind, genau. Weil sie halt so zwischen den Welten sind. Und diese ganzen Autofriedhöfe, die da zu sehen sind, was heißt Friedhöfe? Die sind da hingestellt und geparkt worden, damit sie dann am Ende vom Tag verrotten. Also die stehen da halt einfach.
Und die sind teilweise auch noch angemeldet, weil das natürlich auch zum Subventionsprogramm gehört, dass du fahrtüchtige Fahrzeuge und teilweise auch verkaufte nachweisen musst. Und zum Verkaufen gehört halt unter anderem auch anmelden. Also die sind Pfenniggurt, da könntest du einsteigen und wegbrausen. Aber die stehen da auf Hektar großen Feldern. Einfach so.
Unfassbar. Das Prinzip dahinter. Also viele der gezeigten Fahrzeuge kommen auch aus großen Insolvenzen von dem chinesischen Abreger von Car2Go. Und die Thematik und das Problem hat ganz viele Ebenen. Und das ist die pseudo-kapitalistisch-kommunistische Darstellung von Pump and Dump, wie es normal im Börsenjargon heißt. Ne? Eine Firma groß machen, dann verkaufen. Funktioniert dann ein bisschen anders. Die chinesische Regierung möchte wollte den sehr fragmentierten E-Auto-Herstellermarkt in ein gewisses Format bringen. Dazu mussten sie sehr viel produzieren, so dass die Großisten noch mehr kleinere Unternehmen wieder übernehmen konnten und somit quasi die Umverteilung von unten nach oben auch stattfindet. Also klassische Kapitalverlagerung von unten nach oben in Form von Unternehmen, die dann immer mehr wachsen durch Zukäufe von in pleite gegangenen Firmen am Ende vom Tag oder pleite gegangenen E-Autobauern. Und auch da so riesige Subventionen, um das Ganze anzuschieben. Und die Autos werden einfach irgendwo geparkt und vielleicht irgendwann wieder recycelt. Man muss fairerweise sagen, dass die E-Auto-Friedhof-Aufnahmen auch schon ein paar Tage älter sind. Die sind jetzt nicht brandaktuell von gestern, sondern glaube ich auch aus 2020. Wohin es geht, ja.
Lass mich noch einen einfügen, weil du deckst natürlich wie immer den marktwirtschaftlichen Teil besser ab. Ich bin für den Image-Part in dem Spiel zuständig und was du echt nicht unterschätzen darfst bei der Geschichte, ist die Aussage der Weltmarktführerschaft. China produziert mehr ökologiefreundliche E-Autos als jede andere Nation beim Schnitt von bliblablub, dreh dir die Phrase hin, wie du es brauchst. Also diese Image-Aussage, dass dieses Land eben führend ist in der Produktion von E-Autos, ist ja erstmal ultra positiv. Ja, mach es wie die Chinesen. Ja, die sind Vorreiter.
Das war die westliche Wahrnehmung, aber das war gar nicht die Intention von den Chinesen gewesen. Das war ja quasi nur ein Abfallprodukt, was sie mitvermarkten bekommen am Ende vom Tag.
Dann waren sie nicht so unclever auf jeden Fall. Ist egal.
Das ist auf vielen Ebenen
krass. Es kommt halt dazu, dass diese Aussage eben auch, und alle gucken neidvoll nach China und sagen so, boah, die machen es uns mal wieder vor. Ja. Die haben mehr E-Autos zugelassen als die ganze EU zusammen. Ne? Ist eine geile Aussage.
Ich glaube, auf den Aufnahmen ist vielleicht ein kleiner Bruchteil von den in Deutschland zugelassenen Autos zu stehen. Man sieht auf den Aufnahmen stehende und verrottende Autos, die ein Bruchteil vergiss es. Auf jeden Fall steht da viel, viel mehr Zeug rum, als bei uns rumfährt.
Ja, so rum. Okay, ich dachte mir jetzt auch schon,
ja.
Wo?
Nein.
Wo will er hin?
Das, was bei uns rumfährt, damit machst du wahrscheinlich nicht einen von den Parkplätzen voll.
Und das mit den Fahrrädern ist schon uncool. Aber wenn du überlegst, was da verbaut wurde, der Energieaufwand für die Produktion, dann sind die ja alle fahrtüchtig. Das heißt, da sind überall noch Batterien drin. Ja, viel Spaß, Frau Nachtigall. Ja, wenn da mal so zwei, drei, ich weiß nicht, wie hart sind die Winter in China? Ich habe keine Ahnung. Noch eine Frage an unsere Hörerschaft.
Ich glaube, das Land ist so groß, das ist halt sehr regionsabhängig. Aber da würde ich noch gar nicht mal drauf. Also,
entlang des 20. Längengrads.
Aber allein, welche Ressourcen da halt in die Produktion reingeflossen sind. Ja.
Naja, aber vergiss nicht, das sind riesen Batterien. Jetzt wissen wir alle, wie sich der Batterie- und der Akkumarkt gerade entwickelt. Aber wenn das Zeug da mal ein Jahr oder zwei steht, was da wieder ins Grundwasser reinsickert und, ne? Darfst du ja auch.
Das ist halt Worst Case gedacht, ja.
Ja, natürlich.
Ich glaube, dass die Chinesen schon so sparsam und clever sind, dass sie nach und nach auch wieder die Ressourcen aus den Autos rausfriemeln und recyceln. Das möchte ich ihnen nicht absprechen. Und diese Friedhöfe haben sich zum Teil auch wieder aufgelöst, eben weil das Zeug wieder recycelt wurde.
Na, das haben sie halt dann zu den Uiguren gestellt oder sonst wohin, wo man es nicht so sieht. Da darf eh keiner hin.
Alles sehr, sehr schwierig, aber allein der Energieaufwand, um das Zeug zu produzieren und dann wieder zu refurbischen oder recyceln, ist halt einfach immens und uferlos. Und eine so große Verschwendung an Ressourcen. Also das, ich fand das faszinierend, schockierend zu sehen. Und
dann Kapital. Also
die Friedhöfe sind wohl nicht mehr so voll, wie sie zum Zeit der Aufnahme waren. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach eine katastrophale Verschwendung von Ressourcen. Einfach nur um diesen Pump-and-Dump-Effekt innerhalb der E-Auto-Branche und Herstellerbranche in China sicherzustellen, dass die Großen noch größer werden können, um dann auch auf dem Weltmarkt ganz weit oben zu sein. Und Thema Beschäftigung fällt halt auch noch mit rein. Da wird einfach gearbeitet, damit gearbeitet wird und produziert, was produziert wird. Ob es einer kauft oder nicht, ist egal. Gleiches Thema hast du in China momentan im Immobilienmarkt. Das gleiche in Grün. Da gibt es ja mittlerweile Geisterstädte, die nicht bevölkert sind, die aber einfach da mal hingebaut wurden. Und jetzt mit ein bisschen geschrumpftem Wirtschaftswachstum einfach dann ja nicht mehr ganz so attraktiv sind und auch gar nicht bewohnt werden. Ja. Das ist sehr, sehr grotesk. Also das macht also irgendwie keinen Sinn. Aber gut, wir haben auf jeden Fall jetzt Papierstrohhalme statt Plastik. Finde ich sehr gut.
Und jeder 17. Ja, hat sich eine Coffee-to-go-Tasse selber besorgt und verzichtet auf Pappbecher. Ich sehe nicht so viele, wenn ich ehrlich bin, die mit...
Was, Coffee-to-go-Tassen?
Ja, Menschen, die mit Coffee-to-go-Tassen sich ihren Kaffee abholen, ja, sehe ich.
Das ist ja auch so eine abstruse Zahl, wie viel von diesen vermeintlichen Pappbechern, aber diese Pappe ist ja auch einfach nur Restmüll, die lässt sich nicht recyceln, von den Kaffeebechern, was da jeden Tag rausgeht. Also Deutschland, das ist schon mal viel, aber wenn du in den USA bist, da kriegst du ja nochmal mehr die Krise. Also es ist ja ein weltweites Problem einfach. Und nicht nur Kaffee, ist ja auch Fastfood-Ketten, Burger King, McDonald's, KFC, wie sie alle heißen. Wobei die jetzt alle ein Mehrwegsystem auch haben. Und ich bin fühle mich immer wie schuldig, wenn ich mir dann einen Mehrwegbecher mit 2 Euro Pfand dann geben lasse. Dann kannst du ja auch direkt danach zurückgeben. Das ist ja kein Problem. Du hast halt nur den, mhm. nur zurückgeben, die 2 Euro wieder mitnehmen. In manchen von diesen Restaurants oder Niederlassungen wussten sie gar nicht, wie sie das buchen, weil es scheinbar noch gar nicht gefragt war.
Okay.
Das ist echt crazy. Aber kann ich nur empfehlen. Also zum einen trinkst du halt nicht aus diesem blöden Labberbecher, sondern hast noch einen Hartplastikbecher, der dann wiederverwendet wird. Und zum anderen fühlt es sich einfach besser an. Ja. Und auch wenn du durch einen Mac Drive oder durch einen Drive-In, Drive-Thru fährst, kannst du das ja auch machen und dann gibst du halt beim nächsten Mal wieder ab oder sammelst oder was auch immer. Aber das ist ein sehr cooler Weg, eigentlich da den Müll ein bisschen zu reduzieren. Und im Kaffeebereich ist natürlich echt tragisch. Ja, das machst du vielleicht ein oder zweimal, dass du diesen deinen eigenen Mehrwegbecher mitnimmst. Aber du hast schon recht, man sieht das sehr, sehr selten.
Vielleicht liegt es an Eichstätt und wir brauchen einen Großstädter, der einen gescheiten Starbucks hat.
Ja, ich war jetzt ja wieder 2 Tage in Hamburg gewesen. Die Großstädter sind da gefühlt auch nicht viel nachhaltiger. Die rennen alle mit einem frischen Kaffeebecher rum.
Mhm. Okay.
Ja, ist grotesk. Soll jetzt auch gar nicht so der, wie soll ich sagen, ich wollte jetzt nicht so ein Negativthema damit aufmachen, aber zum einen sind die Bilder faszinierend grotesk, also das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und Wachstum, kapitalistisches Wachstum ist halt einfach auch endlich, auch wenn die Hardcore-Kapitalisten sich wünschen würden, dass es halt unendlich ist. Das funktioniert halt einfach nicht.
Ja.
Oder nur mit solchen Hilfsmitteln dann auf der Ebene staatlich gesteuert, was auch immer, ist ein schwieriges Thema, aber einfach eine Absurdität der aktuellen Zeit. Schön in Bilder gepackt. Schaut's euch an.
Wir haben 3 Links. Du, aber apropos Absurdität und weiter, immer weiter. Einen habe ich noch gefunden. Und zwar, du isst doch auch gerne scharf.
Ich esse gerne scharf und scharf, ja.
Ja, okay, der Elfmeter musste wohl. Schärfster Chili von Welt, was fällt dir dazu ein?
Hätte ich einfach mal gesagt, das ist der indische Ghost Pepper eigentlich.
Der Ghost Pepper, okay.
Heißt der Ghost Pepper Ghost? Doch, ich meine schon.
Den gibt's auch, ja. Aber der ist, glaube ich, auf Rang 2, 4, 7 mittlerweile. Der Schärfste, aber der war eine Zeit lang.
Oh.
Der Schärfste der Welt.
Das war aber immer der Schärfste gewesen, oder?
Ja, war er mal. Der Boot Yolokia, glaube ich, heißt der. War eine Zeit lang Schärfster. Nee, der ist abgelöst worden und bis vor kurzem war der Carolina Reaper der schärfste Chili der Welt. Dazu muss man vielleicht 2-3 Worte zu der Nomenklatur verlieren. Wie misst man die Schärfe von Chilis? Dafür gibt's eine Maßeinheit, die nennt sich Scoville. Und letztendlich gibt die an, ja, wie viel scharf so ein Chili ist. Habanero zum Beispiel ist was sehr, sehr Scharfes. Also für jemanden, der seinen Gulasch oder sein Chili zu Hause mit einem Habanero garniert, der muss schon echt was aushalten. Aber wie gesagt, schon lange von der Wirklichkeit überholt. Jetzt ist in den letzten Wochen ein neuer Chili vorgestellt worden, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Und zwar geht's ihm ähnlich wie Twitter. Der heißt X.
Nee, oder?
Pepper X.
Okay. Pepper X.
Ich muss jetzt, das hätte ich jetzt vorbereiten sollen, aber ich frag mal.
Okay, du guckst einfach mal und ich erzähle noch ein bisschen was um das bildlicher zu machen, was denn Scoville und was Schafe ist. Diese Einheit Scoville bedeutet quasi, wie viel Tropfen Wasser oder Liter Wasser, bei Tropfen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wie viel Tropfen Wasser brauche ich, um einen Tropfen von dieser Schafe zu neutralisieren? Und um die Einsteigerdrogen da ein bisschen zu beleuchten. Tabasco, was ja die meisten von euch kennen,
das ist nix.
Hat so ungefähr 2000 Scoville. also 2000 Tropfen Wasser um einen Tropfen Tabasco.
Jetzt mal Sekündchen. Meinst du den Tabasco Chili, also die Frucht, oder meinst du das, was man im Supermarkt kauft?
Die Soße. Die Soße, die überall bei Italienern und was weiß ich, worum steht. Diese, ne, ein paar Tropfen drauf und dann wird es ein bisschen scharfer und dann ist toll. Die hat 2000 Scoville, also 2000 Tropfen Wasser, um einen Tropfen Tabasco zu neutralisieren. Und jetzt erzähl uns doch mal, wie viel Scoville hat denn der Pepper X?
Lass uns vielleicht noch so ein bisschen historisch vorgehen, weil du hast ja den Geisterpfeffer vorhin angedeutet. Ja. Der hat zum Beispiel 1 Million Scoville. Und ich hatte...
Das ist ja schon mal amtlich ist gegenüber einem Tabasco, ja?
Ich glaube, ich hatte so einmal, denn also an dem magst du nicht mal lecken. Das ist echt, echt gefährlicher Scheiß. Ich habe vorhin den Carolina Reaper erwähnt, der die letzten Jahre der schärfste war. Der hat so 1,5 Millionen Scoville zum Beispiel.
War auch sehr unangenehm in der Soße, die ich mir mal selbst zusammengestellt hatte mit Carolina Reaper drin. Das war schon eine andere Nummer.
Das ist eine Typenfrage. Ich mag ja Chilis für mein Leben gern, aber ich mag halt nicht diese schärfer. Ich mag den Geschmack und da werden es viele vielleicht komisch gucken, aber ja, jeder unterschiedliche Chili schmeckt auch anders. Es gibt ein paar fruchtigere, es gibt ein paar würzigere, also es gibt wirklich ganz viele Geschmacksrichtungen. Aber irgendwann tut's halt bloß noch weh. Ich gucke hier gerade, es gibt auch den Tabasco Pepper, also die Frucht, die hat 30 bis 50.000 Scoville. Also du siehst, dass die Soße schon deutlich abgeschwächt ist. Mhm. Ja, was viele Leute wohl als furchtbar scharfen Chili kennen, ist der Habanero. Der ist je nach Sorte zwischen 100.000 und 350.000 scharf. Also da brennt ja schon wirklich. Ja, erstmal der Mund, dann der Bauch und dann hast du dreimal Spaß. Carolina Reaper, habe ich gesagt, ist irgendwo zwischen 1,4 und 2,2. Und jetzt kommt dieser Pepper X, dieser verrückte Hund, der hat fast 2,7 Millionen Scoville. Und der ist das Ergebnis von jahrelangen Züchtungen. Der Typ, der den Carolina Reaper gezüchtet hat, hat das die letzten Jahre mehrere scharfe Sorten miteinander gekreuzt und kam mit dem Pepper X raus. Schaut so ein bisschen aus wie ein Habanero, aber knallt dir halt wirklich die Birne weg. Also es gibt so Selbsttester, die von Donnerschlag-Kopfschmerzen berichten oder der Züchter selber meinte, er war 3 Stunden außer Gefecht gewesen, nachdem er da reingebissen hat. Und dann ist ihm schlecht geworden. Ja.
Auch Mut zur Lücke, ja.
Das genau. Was schreibt er hier? Ed Curry heißt der gute Mann. Ich habe die Hitze 3,5 Stunden lang gespürt. Danach kamen die Krämpfe. Die Krämpfe waren furchtbar. Ich lag ungefähr 1 Stunde flach auf der Marmorplatte im Regen und stöhnte vor Schmerzen. So viel dazu. Dinge, die der Mensch unbedingt braucht, aber trotzdem irgendwie eine skurrile Geschichte. Kann man sich vielleicht am besten auch hinter Glas an die Wand hängen. Ich würde vom Verzehr abraten.
Ja, ich bin ja sehr risikobereit, auch was Schärfe angeht, aber das hört, ja. Nee, das kann, das, dann, du schmeckst ja auch einfach nichts mehr dann.
Du, ich glaube, du spürst auch nichts mehr, wenn ich mir hier den Selbstbericht. Es ist halt wirklich auch ein gesundheitliches Thema, weil der Mann ist 100 pro geübt. Ist ein geübter Chili-Esser. Jemand, der sich da nicht rangetastet hat, dem im blödsten Fall schlägt dir schlagartig den Kreislauf und du bist furt. Weil das wirklich ganz, ganz heftige Reaktionen verursachen kann, dieses Überborden an Schärfe.
Don't go there, ja, und lasst euch nicht von irgendwelchen Hot Chip Challenges anstecken.
Ja.
Aber eins machen diese ganzen Influencer mit den Hot Chip Challenges ja vor, was ich vor 10 Jahren schmerzhaft oder 12 Jahren schmerzhaft selbst erfahren musste. Handschuhe tragen, wenn man Schärfe bearbeitet, macht immer Sinn.
Und auf,
man greift sich mal ins Gesicht oder man ins Auge zwischendurch.
Und auch nicht auf die Toilette gehen, liebe Männer.
Wenn man wäscht sich nicht die Hände vorm Toilettengang. Ja, was? Let's not go there. Dinge, Fehler, die man nur einmal macht. Aber da haben wir auch viel mit frischen Chilis gekocht. Das war eine tolle Zeit, Carsten. Und ja. Mhm. Manchmal vermisse ich sie auch. Aber gut.
Und
gut, dass es damals auch kein Pepper X gab da.
Ja, denk nur, wie war das? Leberkässemmel mit Habanero drin oder Fanta mit Habanero drin. Grüße gehen raus an den Kollegen Markus.
Markus hat Marius geprankt mit Habanero in der Fanta. Nee, der Marius hat Marius Fanta oben am Trinkrand quasi. Mhm. Mit Habanero eingestrichen. Als Rache hat dafür Marius seinen Hanuta mit Habanero präpariert. Es war ein Bild für die Götterliebe-Hörerschaft, wenn 2 Meter große, 3 Meter breite Männer nicht wissen, was sie tun sollen.
Weil und dabei souverän männlich bleiben wollen.
Wollen, genau. Nicht die Kortenance verlieren.
Nein.
Aber das ist schön.
Okidoki.
Ein Prank, den man mit der Pepper X nicht machen sollte, wäre, glaube ich, nicht
so. Das könnte dir eine Gesundheitsgefährdungsanklage ins Haus flattern lassen. Da bin ich mir fast sicher. Gut. Jetzt fange ich an zu schreien. Ja. Mein Gott, der Pegel schlägt aus. Wahrscheinlich schreie ich ja schon gar nicht mehr so. Genau. Björn Torben, du, ne? So. Kleine.
Björn Torben, ich hab gehört, das war schon Anpfiff bei der Champions League.
Ja, aber schon vor einer Viertelstunde oder so. Ja.
17 Minuten.
Ja.
Ist egal. Liebe Hörerschaft, wie immer war es uns ein Fest, für euch da gewesen zu sein. Kommentiert fleißig, gebt uns Feedback, wie scharf ihr gerne esst.
Oder, nee, Bremerhaven haben wir ja selber gelöst. Alles gut. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao, ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viert euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.